Liebe Gemeinde, es ist etwas Besonderes für mich, hier zu stehen, in dem Bewusstsein, dass wir das 21. Jahrhundert wirklich begonnen haben, das so viel Beschworene, Erwartete und doch auch mit Ängsten und Fragen erwartete. Und es ist etwas Besonderes zu wissen, dass Gott uns noch einmal Zeit geschenkt hat, auch Zeit bei Gott immer Gnadenzeit, das zu tun, wozu uns die Jahreslosung auffordert, nämlich ihn zu suchen. Und dann muss es ja erschüttern, wenn wir uns dem stellen, was Gott da als Anspruch und Zuspruch gleichzeitig sagt. Er sagt nämlich, und es wird quasi betont, wenn ihr mich suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen, aber wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Meine Frau hat kürzlich die Einladung bekommen, für so ein christliches Blatt eine kleine Andacht zu schreiben, für Frauen, so ein Materialheft, Frauenarbeitsstunden. Und da ist es eben das Wort gewesen, über das ich Gedanken machen sollte. Ordnung ist das halbe Leben. Ihr Einstieg? Ordnung ist das halbe Leben. Aber wer mag schon halbe Sachen? Und so kam es dann natürlich auch zu der Frage, was ist denn die andere Hälfte? Wenn wir davon mal ausgehen, dass wir zwar schon einen ziemlich religiösen Aufbruch haben, über den wir uns leider als bekenntnisgebundene Christen nicht immer freuen können, weil er alle möglichen irrationalen, unvernünftigen, mystischen, geheimnisvollen Blüten trägt und die Menschen in diesem religiösen Aufbruch nicht zu dem Gott des Alten und Neuen Testaments zurückführt, sondern oft zu selbst fabrizierten höheren Wesen, die dann auch natürlich unbestimmt und undefiniert und unklar bleiben, dann müssen wir sehen, das ist zwar bei einigen so, das sind die Sensiblen, aber es ist doch weithin so, dass wir uns eingestehen müssen, die sichtbare Welt nimmt uns so gefangen, dass wir wenig Realitätssinn haben für die unsichtbare Welt, die uns umgibt. Aber wenn wir, das gilt auch für uns Christen, ernst nehmen, was Gott in der Jahreslosung sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann müssen wir erkennen und einsehen, dass es nicht anders geht, als dass wir die Wirklichkeit der unsichtbaren Welt ernst nehmen. Denn Gott ist unsichtbar und doch nah. Ulrich Parzani, der einmal darüber gesprochen hat und den wir wahrscheinlich, soweit wir eine Pro-Christ-Veranstaltung im März besuchen werden, über die Bildschirme von über 1000 Veranstaltern in ganz Europa predigen sehen werden, hat gesagt, ja, und das ist auch überhaupt kein Problem, dass er unsichtbar ist, denn die Bibel sagt uns ja schon, alles, was sichtbar ist, ist vergänglich und alles, was unsichtbar ist, ist ewig. Und deswegen muss Gott ja sogar unsichtbar sein. Das nur mal so für unsere Gespräche, die wir auf diesem Gebiet führen. Gott muss unsichtbar sein, denn was unsichtbar ist, ist ewig und was sichtbar ist, ist vergänglich. Und ich denke, dass wir das auch sehr reell spüren, wenn wir auf alles, was sichtbar ist, blicken und womit wir oft versuchen, unser Loch, die Sehnsucht nach etwas, was uns erfüllt, finden. Wir wollen das dann mit sichtbaren Dingen stopfen und immer wieder merken wir, es ist vergeblich, weil es ist vergänglich. Und wenn wir davon ausgehen, dass unsere Jahreslosung auch gut ausgesucht wurde von denen, die sich da Gedanken darüber gemacht haben, was denn für den Beginn dieses 21. Jahrhunderts an Jahreslosung passt, dann muss ich sagen, das ist eine sehr kluge Wahl. Es wird wahrscheinlich nichts Wichtigeres geben, was wir selber zu tun haben und was wir in die Welt und unsere Gesellschaft, unsere Kultur zu rufen haben, als das, was in der Jahreslosung steht. die Verheißung Gottes ernst nehmen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Und es muss uns einfach kümmern und erschüttern, oder tut es das nicht, dann wäre es schade, wenn wir zu den Verlorenen als rechtgläubige Menschen, wie wir uns in dieser Gemeinde oft zu Recht empfinden, aber dann wäre es schade, wenn wir kein Mitgefühl zeigen würden, wenn wir erkennen, wie um uns herum zum Teil wirklich gesucht wird, von ganzem Herzen, aber in die falsche Richtung. Und wie die Hoffnung gesetzt wird, dass, was das Leben bietet, wie eine Zwiebel zu entblättern und entblättern und entblättern, und darunter kommt nur wieder eine neue Schale und am Schluss ist nichts übrig. Gott sagt im Alten Testament schon bei einem anderen Propheten, als aus dem Jeremia, aus dem unsere Jahreslosung stammt, dass es für ihn so tragisch ist, mit anzusehen, wie sein Volk, das auch wissen müsste, wo es zu suchen hat, auch dann manchmal bei anderen Göttern und Wertvorstellungen gesucht hat und doch nur leere Brunnen fand, die nichts hergeben. Und dabei hätten wir doch die Chance, den lebendigen Gott zu finden. Aber es ist nicht einfach, weil unsere Kinder, unsere Konfirmanden, unsere Jugendlichen und wir selber leben in einer Zeit, in der von vielen es angesehen wird als gebildet, immer noch, wenn man glaubt, es gebe nur die sichtbare Welt. Und das verstellt uns einfach den Blick. Und sicher, wir sind stolz auf die ganze Geschichte der Wissenschaft in unserem Abendland, weil sie uns ja auch viel Segen gebracht hat. Und doch gab es immer wieder Momente, das wissen wir von den großen Geistern aus dieser Szene, denken wir an Karl Friedrich von Weizsäcker, die dann auch immer wieder mal ausgerufen haben, wenn es diese erschütternden Vorfälle gab, was man damit alles anrichten konnte, was wir entdeckt haben. Zum Beispiel den Satz von Karl Friedrich von Weizsäcker: Welche Dämonen reiten unsere Wissenschaften? Welche Dämonen reiten unsere Wissenschaften? Und wir wissen, dass wir das ganze Problem, dass wir immer mehr Wissen im Detail und in Feinheit und im Einzelnen, dass das bei uns geführt hat zu einer Fachidiotie, so dass manche aus dem Labor kommen und weil sie nur noch Chemie und Physik und einzelne Bestandteile und Atome sehen, wissen sie zu Hause nicht mehr, wie sie mit ihrer Frau umgehen wollen, denn sie denken, Liebe, das ist auch nur noch ein chemischer Prozess. Und das Einzige, was zwischen uns existiert, ist der Austausch von Hormonen. Und die ganze Würde des Menschen, wie Gott uns einmal gedacht hatte, genauso wie wir Gott ganz in seinem Reichtum erleben sollen, nach Vater, Sohn und Heiligen Geist, nach dem, der uns gut geschaffen hat, uns, nachdem wir in Sünde gefallen sind, erlöst hat und nun uns in seinem Geist heiligen möchte und das heißt auch heil machen möchte, genauso wie wir den ganzen Gott brauchen, genauso wie wir auch, wenn wir an Jesus Christus gläubig werden, den ganzen Gott kennenlernen. Denn in Jesus ist der Heilige Geist von Anfang an gewesen und die Liebe des Vaters zur Welt. Genauso brauchen wir auch den ganzen Menschen. Und wenn wir ein paar Sekunden an einer Ampel neben einem Menschen, der einer von uns ist, Zeit haben, dann brauchen wir, dass wir uns manchmal bewusst machen, das ist keine Maschine, die hier in einer Maschine sitzt, sondern das ist ein Mensch und das macht seine Würde aus. Und dann werden wir auch unser Auto anders steuern. Für uns als Familie ist es ein Schock gewesen, im letzten Jahr das allererste Mal zu erleben, dass wir ein Reh totgefahren haben. Es war in Österreich zwischen zwei Seen. Wir hatten noch eine schöne Begegnung von Gott geschenkt bekommen. Wir haben einen Christen getroffen aus Bad Vilbel. Er wollte dann diese Gemeinde hier mal besuchen und mich hinterher ansprechen oder uns als Familie. Und er hat uns seine Ferienwohnung dann noch gezeigt, wie schön er da untergebracht ist. Und wir haben den Abend Stimmung am Attersee. Genossen haben uns dann im Dunkeln erst aufgemacht auf dem Weg zu unserer Ferienwohnung zurück und leider auf einer Kuppe um 23 Uhr schoss ein Reh an uns vorbei. Das erste hat es noch geschafft, das war ja wie ein Blitz. Und wir waren wirklich nicht mal so schnell. Man fährt um 23 Uhr eigentlich dann gemütlich nach Hause nach so einem erfüllten Tag. Und dann das zweite hat es nicht mehr geschafft und ein dumpfer Schlag und Wir sind dann ausgestiegen, haben es im Gras, im Dunkeln, in Umrissen erkennen können, sind umgekehrt in den Ort, haben am letzten Stammtisch die betrunkenen Einheimischen vorgefunden, die uns dann doch noch die Telefonnummer vom Förster gesagt haben. Und er hat sich sehr bedankt, dass wir ihn überhaupt, dass wir es gemeldet haben, weil viele begehen Fahrerflucht. Nun könnte man sagen, gut, bei einem Tier ist das nicht so schlimm, aber wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, dass das auch bei Menschen geschieht. Und gerade von der Taufe, einer der letzten Taufen her, im letzten Jahr noch, im Dezember, da ist jetzt der Anruf gekommen von der Mutter der Täuflinge, dass der Ehemann beim Spaziergang in Hausen in der Windhorststraße von einem Auto angefahren wurde, und zwar so heftig, dass er hat es auf sich zukommen sehen, hat trotzdem nicht gebremst und hat sich noch sportlich, wie er war, noch ist er noch hochgesprungen, ist über den Kühler, über das ganze Auto abgerollt und liegt mit tiefen Schürfwunden auf der Straße liegen, und mit quietschenden Reifen ist das Auto um die Ecke weg. Menschen behandeln Menschen nicht wie Menschen. Also, was ist der Mensch? Wir wissen, dass wir nur von Gott her wissen, was menschliche Menschlichkeit ist, und dass Jesus dazu in die Welt gekommen ist, uns wieder zu Menschen zu machen. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht eine so große Erschütterung, dass wir in der vergangenen Woche auch jetzt lesen konnten in einem ziemlichen dramatischen Artikel, dass ein Mädchen, das überfahren wurde, nicht nur von dem ersten Fahrer überfahren wurde, sondern auch von dem, der darauf folgte, und dem, der darauf folgte, auch noch einmal. Und alle drei sind sie mit quietschenden Reifen davongefahren. Aber da hinten geht eine Hand und sagt, das ist irgendwie doch anders gewesen. Also müssen wir nach dem Gottesdienst mal drüber sprechen. Vielleicht nehme ich mir nicht genug Zeit für die Zeitung. Aber das ist unsere Welt. Und wir wissen, dass es stimmt, wenn eine Frau aus unserem Kirchenchor mir schon vor ein paar Jahren ein Buch gab von einer französischen Soziologin, die hat ein Buch geschrieben, das hieß Die kühle Gesellschaft, Untertitel von der Unmöglichkeit der Nähe. Und manchmal werden ja diese Buchtitel, Oberflächenbilder und so ganz genau und gezielt gewählt, und auf diesem Buch war bewusst ein Bild gewählt, das können Sie auch andere Bilder von ihm im Kunsthistorischen Museum im Städel bewundern, von Oskar Schlemmer, der immer diese Menschen malte, die alle zwar zusammen sind, in einem Treppenhaus oder in einem Raum oder um den Tisch, aber sie sehen sich nicht an. Sie sind alles so positioniert im Bild, dass sie aneinander vorbeischauen. Die kühle Gesellschaft, Untertitel von der Unmöglichkeit der Nähe. Und wenn der Armin so nett sagte, das hat er ja nur getan, weil keine Zeit ist, in so einem Gottesdienst das alles zu erklären, dass wir jetzt moderne Lieder langsam im Gottesdienst eingeführt haben, die er zwar auch schon vor 10 Jahren kannte, dann habe ich im Scherz hinten stehend gesagt zum Andreas Lutz, wann schreiben wir mal unser erstes postmodernes Lied? Das ist ja schon wieder altmodisch, modern sein. Wir sind ja schon wieder viel weiter. Die Postmoderne ist da. Und diese Frau, diese französische Soziologin in diesem Buch, beschrieb das als die Zeit, in der sogar die Hoffnung des Menschen ohne Gott, dass er mittels der Vernunft und der Wissenschaft den Himmel auf Erden erreichen könnte und seiner ganzen humanistischen Kraft, dass die auch schon wieder längst geschwunden ist. Und dass es uns nun einfach nur noch übrig bleibt, in kleinen Gruppen, wo wir uns so wohlfühlen und die Menschen finden, mit denen wir irgendeine Übereinstimmung haben, uns einzurichten, in dem Bewusstsein, dass es das, was uns alles umfassend umgibt, sowieso nicht gibt. Dass es die Wahrheit, die für alle gilt, sowieso nicht gibt. Und ein Allgemeines, das für alle gilt. Und ein ethischer Wert, der für alle gilt. Und vielleicht haben Sie auch deswegen den Eindruck, wie ich, dass es gar nicht so wunderbar ist, dass die hitzigen Diskussionen, die wir in den 60er, 70er Jahren noch führten, verstummt sind, vielleicht erkennen sie da drin auch leider eine sehr traurige Resignation, dass es sich nämlich überhaupt nicht mehr lohnt, nach der Wahrheit zu suchen. Damals hat man wenigstens noch gesucht, von ganzem Herzen manchmal, mit heißem Verstand und hitzigem Kopf, und Argumente galten etwas. Meine Frau und ich haben mal am Ostseestrand, sie kommt aus Lübeck, eine Frau getroffen, die sagte, als Rudi Dutschke beerdigt wurde und ich war dabei, sagte sie, da habe ich meine Jugend begraben. Und dann hat sich auch diese ganze Generation, die aufbegehrt hat und nach einer neuen Zukunft suchte, dann auch abgewandt und ist der Passivität in Drogen und östlichen Meditationen verfallen. Und dass sich das an den Universitäten beruhigt hat, das ist nicht nur ein gutes Zeichen. Das kann auch heißen Resignation. Es gibt eben das gar nicht, wonach wir suchen. Der Kluge schaue hier unten sich um, Tor, der sich nach oben dichtet und trachtet, hat Goethe schon gesagt. Und so müssen wir erkennen, dass die Informationsflut und alles, was uns umgibt, so unglaublich viel zugenommen hat, dass wir in einem immer komplizierter werdenden Universum leben. Und das Universum ist viel komplizierter geworden als noch vor ein paar Jahren. Und deswegen ist es einfach zu anstrengend geworden, für viele überhaupt noch zu vermuten, dass es so etwas wie die Wahrheit gibt. Und doch mitten hinein unsere Jahreslosung, an der wir festhalten sollen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Also gebt euch nicht zufrieden, sagt Gott, mit euren Privatgöttern, mit euren Privatweltanschauungen, die ihr euch aufgebaut habt. Sucht nach dem Großen, das alles umfasst, das für alle gilt. Und deswegen muss es einfach aufregend sein und es muss uns aufwühlen als bekenntnisgebundene Christen, die meinen, das gefunden zu haben, aus Gnade, weil wir dem Gott begegnet sind, der uns gesucht hat, dass wir in diese Zeit hinein diese Botschaft zu sprechen haben, dass es einen Gott gibt, der Maßstab für alle ist. Wir leben in einer immer komplizierteren Welt und gleichzeitig steht den Leuten immer weniger etwas zur Verfügung, in das sie die vielen Tatsachen und Informationen, die ihnen begegnen, einordnen können. Ein krasses Problem. Und die Verwirrung wächst. Manchmal können wir vielleicht auch Gewalt und Aggression daher erklären. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Und der Drogenkonsum, der von den wirklich tiefen psychologischen Forschern so gedeutet wird, hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Ja, es wird gesucht in unserer Welt, aber an der falschen Stelle. Hinter jeder Sucht steckt vielleicht eine große Sehnsucht, in der sich diese Suche, und wir wissen, was sie eigentlich suchen, ausdrückt. Aber wer ist da, wenn nicht wir, die den Menschen sagen, ich weiß, was du suchst, ich weiß, warum du durch nichts auf dieser Welt zufriedengestellt wirst, ich weiß es, weil ich weiß durch Gottes Wort, dass du für mehr geschaffen bist als diese Welt, dass du zur Beziehung mit deinem Schöpfer geschaffen bist. Ja, aber wenn er doch unsichtbar ist, wie kann ich ihn finden? Stellen wir uns einmal vor, wir sitzen in einem Raum, ruhig, sagen wir mal in diesem, und die Vorhänge sind zugezogen und die Türen verschlossen. Stellen Sie sich weiter vor, dieser Raum wäre das einzige Universum, das Gott geschaffen hat. Das wäre ja möglich. Gott hätte also ein solches Universum schaffen können, mit einem Raum mit verschlossenen Türen und zugezogenen Vorhängen wäre er das Einzige, was existiert. Und außer diesem Raum gibt es nichts, absolut nichts. Wir befinden uns in einem Universum, das sich also in einem Blick überschauen lässt. Haben wir es? Und nun gehen wir einen Schritt weiter. Stellen wir uns in diesem Raum zwei Stühle vor. Also alle Kirchenbänke einmal raus, nur zwei Stühle, die besetzt sind von zwei Menschen, die einzigen beiden Menschen im ganzen Universum. Beschäftigen wir uns mit diesen Menschen etwas näher, stellen wir wieder etwas fest. Sie sind unterschiedlich. Einer ist ein völlig konsequenter Materialist. Seiner Auffassung nach besteht das Universum einzig und allein aus dem, was man sehen und wissenschaftlich erforschen kann, aus Masse, Energie und Bewegung. Und mehr gibt es nicht. Auf dem anderen Stuhl sitzt ein Christ, der überzeugt ist, dass die Lehre der Bibel die vernünftige Offenbarung Gottes ist. Diese beiden Menschen blicken einander an in einem Universum, in dem sie alleine sind. Nachdem sie eine Zeit lang einander angeblickt haben, sagt der Materialist, ich werde jetzt unser Universum erforschen. Und der Christ antwortet, das ist eine gute Idee. Und so beginnt der Materialist, das Universum zu analysieren und damit ist er eine ganze Zeit beschäftigt. Er bedient sich aller Methoden, die uns zur Verfügung stehen, naturwissenschaftlich, Chemie, Biologie, Physik und so weiter. Er stößt bis zu den kleinsten Teilen vor und gelangt schließlich bis zur Untersuchung des Atoms. Er erforscht alles. Von der Farbe an der Wand bis zu den grundlegenden Partikeln. Und es kostet ihn viel Zeit. Und schließlich kommt er als alter Mann zu dem bibelgläubigen Christ und bringt ihm ein großes Bücherregal und sagt, hier hast du eine Reihe von Büchern, sie sind schön gebunden und enthalten in allen Einzelheiten eine Beschreibung unseres Universums. So nimmt sich der Christ eine Reihe von Monaten und studiert diese Dinge. Und so liest sie sorgfältig. Schließlich wendet sich der Christ an den Materialist und sagt, nun, das ist eine großartige Arbeit. Du hast mir sehr viel über mein Universum gesagt, das ich sonst nicht gewusst hätte. Aber mein Freund, das alles ist sehr gut, aber es ist furchtbar unvollkommen. Wir können uns vorstellen, dass dieser Mann, der sein halbes Leben und seine ganze Liebe, seine Suche nach dem Geheimnissen des Universums gewidmet hat, schockiert ist. Er wendet sich zu dem Christen und sagt, nun mal langsam, wieso ist mein Werk unvollständig, was ist mir entgangen? Und dann antwortet der Christ etwa folgendes, ich habe hier auch ein Buch, die Bibel, und sie sagt mir Dinge, die du nicht kennst. Sie gibt mir Auskunft über den Ursprung des Universums, das du nur erforschen kanntest, weil es schon da war. Diese Auskunft kann deine naturwissenschaftliche Forschung natürlich nicht geben, weil wir, wie die Farbe an der Wand, auch nur Phänomene im Universum sind. Du hast unsere Psyche studiert und mir sogar mehrere Bücher darüber gegeben, aber du kannst mir nicht sagen, wie es kommt, dass wir hier sind. Kurz gesagt, du kennst weder den Ursprung noch unseren Ursprung und den Sinn schon gar nicht. Außerdem, fährt der Christ fort, weiß ich aus diesem Buch, dass es in diesem Universum viel mehr gibt, als du beschrieben hast. Es gibt einen unsichtbaren Teil, nicht nur den sichtbaren Teil. Und zwischen ihnen herrscht sogar das Ursache-Wirkung-Prinzip. Also, wir beten eine Ursache und es hat eine Wirkung in der unsichtbaren Welt, weil Gott uns hört und wenn wir nach seinem Willen beten lernen, auch. Sogar erhört. Und das Prinzip der Demut, das ist durch unsere Jahreslosung auch wieder zu lernen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen, weil das bedeutet auch Demut zu erkennen, es gibt etwas, was größer ist als ich. Und deswegen hat der Prophet Daniel, als er dann den Besuch des Engels bekam, gesagt bekommen, weil du dieses Prinzip richtig angewendet hast, weil du gebetet hast und in Demut Gott gebeten hast, was die Zukunft bringt, bin ich nun gesandt worden in diesem komplizierten Universum, um dir in deiner Dimension zu berichten über Dinge, die du noch nicht wissen kannst, weil deine Welt begrenzt ist, weil du in Zeit und Raum lebst. Und ich bin sogar aufgehalten worden von Dämonen, lesen Sie das erregende 10. Kapitel im Danielbuch einmal, so dass ich schon lange wusste, dein Gebet ist erhört, aber 3 Wochen bin ich aufgehalten worden, zu dir zu kommen. Und jetzt kämpft ein anderer Engel für mich und ich muss dann wieder hin und ihm helfen. Und Daniel wusste nicht mehr, wie ihm geschieht. Das Universum ist viel komplizierter als der gebildetste Mensch im Abendland denkt. Der denkt, es gibt nur die sichtbare Welt. Aus Gottes Sicht ist sogar der primitivste Medizinmann im Busch gebildeter, wenn er mit der Realität der unsichtbaren Welt noch rechnet. Immerhin, auch wenn er die falschen Adressen durch Magie anpeilt. Und der Christ sagt, diese beiden Teile, unsichtbare Welt und sichtbare Welt, schließen einander nicht aus, sondern sie sind ein Teil der großen einen Wirklichkeit. Es ist, sagt er zu dem Materialist, als hättest du eine Orange genommen und sie hättest sie halbiert und dich dann nur mit einer der Hälften beschäftigt. Als hättest du gesagt, Ordnung ist das ganze Leben und nicht das Halbe. Die Ordnung, die wir hier sehen, die Naturgesetze. In Wirklichkeit musst du die beiden Hälften, die sichtbare und die unsichtbare Wirklichkeit, in Betracht ziehen. Übrigens für unser Gespräch über diese Dinge, mit den Menschen um uns herum oder auch selbst für uns. In diesem Sinne ist das Wort übernatürlich eigentlich kein gutes Wort für uns Christen zur Beschreibung des unsichtbaren Teils. Wir müssen uns klar machen, dass der unsichtbare Teil des Universums aus Gottes Sicht genauso natürlich ist, weil er von Gott geschaffen worden ist und ebenso wirklich wie der sichtbare Teil. Aus Gottes Sicht sind ja die Wunder gar nicht so große Wunder wie aus unserer Sicht, weil seine Welt umfasst unsere Welt. Und das Große umfasst das Kleine. Und wenn wir gewisse Dinge tun, dann hat es sogar einen Einfluss auf die unsichtbare Welt und Vorgänge in der unsichtbaren Welt wiederum beeinflussen unsere sichtbare Welt. Und der Christ könnte also dem Materialisten einiges erklären. Tun wir das auch? Den Menschen unserer Umgebung erklären, das biblische christliche Weltbild? Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann glaube ich, dass wir manchmal einen Fehler machen. Wir glauben an Jesus Christus und sind sehr geborgen darauf, darin und auch stolz darauf. Aber wir müssen mit der Zeit auch verstehen, dass der Geist Gottes uns dazu führen will, dass wir nicht nur an Jesus glauben, sondern auch wie Jesus glauben. Dass wir das ernst nehmen, was wir gesungen haben, in der Stille angekommen. Da heißt es, die Welt mit deinen Augen sehen. Also auch die Gedanken Gottes denken über die Welt, über den Menschen, über die Geschichte der Menschheit. Nicht nur an Jesus glauben, sondern auch nach und nach lernen, die Welt so sehen, wie er sie sieht. Und Jesus rechnete immer und ständig mit der Gegenwart der unsichtbaren Welt als Schutz und als Gefahr, je nachdem, ob es Engel oder Dämonen waren. Und was geschieht nun? Diese beiden Männer blicken einander ziemlich seltsam an, weil ihre grundlegenden Ansichten widersprechen. Der Materialist antwortet, du bist verrückt. Du sprichst von Dingen, die man nicht sehen kann. Und der konsequente Christ antwortet, nun, du magst mich für verrückt erklären, weil ich über Dinge rede, die ich nicht sehen kann, aber dir fehlt jegliches Gleichgewicht. Und deswegen guck doch mal die Postmoderne an. Die Welt wird immer zerrissener, fragmentierter, weil eben immer unvollständiger. Uns ist der große Zusammenhang völlig verloren gegangen. Lassen Sie mich schließen mit einem schönes Erlebnis aus der vergangenen Woche. Gestern Abend war auch ein schönes Erlebnis, den 30. Geburtstag von Yvonne de Metrossa, eines unserer Gemeindeglieder, die in der Sing and Pray Band singen, zu feiern, weil sie eine lange Geschichte mit unserer eigenen Familie hat. Und dabei eine Frau anzutreffen, die sagte, für mich war es Gottes Führung, dass ich, der ich in die Wohnung einzog, wo sie mit Verena Barth gelebt hat, die wohnt jetzt allein, die Yvonne, und die Verena hat geheiratet, merkte, die Frau, die da vorher gewohnt hat, ist auch ein Fisch. Das ist jetzt Insider. Also die Frau, die in der Wohnung eingezogen ist, wo Yvonne und Verena gelebt haben, ist auch eine Christin. Und wir hatten ein gutes Gespräch am Tisch gestern Abend. Für sie Gottes Führung auch eine Bestätigung, dass sie richtig jetzt wohnt und dass es richtig ist, sich auch hier dieser Gemeinde anzuschließen. Aber ein noch erregenderes Erlebnis für mich letzte Woche war, und damit möchte ich schließen und Sie einladen, sich alle dieses Buch zu kaufen, dass ein Buch, das lange, lange nicht aufgelegt war, wieder gibt. Und zwar die Geschichte der Familie von Edith und Francis Schaeffer, die die große Lebensgemeinschaft in La Brie ins Leben gerufen haben und von Gott dazu geführt worden sind, ihr Haus zu öffnen für die fragenden Jugendlichen der heutigen Zeit. Und dieses Buch war lange vergriffen und ist jetzt wieder zu haben. La Brie mit so einem Häkchen nach dem L, das heißt auf Französisch Obdach. Also wir geben ein Dach, wir geben ein Zuhause den suchenden, fragenden Menschen unserer Zeit. Und was sie alles mit Gott erlebt haben, ist manchmal sagenhaft und grenzt an viele Wunder. Und weil es so gut passt, möchte ich zum Schluss ein Beispiel aus dem Leben von diesem Francis Schaeffer, an das ich mich in dem Zusammenhang erinnert habe, mit Ihnen teilen. Ich mache es in der Ich-Form. Es ist übrigens aus einem Buch über den Propheten Jeremia von ihm. Ich erinnere mich, schreibt er, an einen Nachtflug über den Nordatlantik. Es war im Jahre 1947 und ich kehrte von meinem ersten Europabesuch zurück. Ein Amerikaner, der dann erschüttert war von der hoffnungslosen Nachkriegsgeneration und dem gebeutelten Europa und dann dahin kam in die Schweiz, um sein Haus für die erschütterten Menschen in Europa zu öffnen. Er kehrte also von seinem ersten Besuch zurück und in 2 oder 3 Minuten sollte unser Flugzeug, eine alte DC-4 mit 2 Triebwerken an jedem Flügel, die Mitte des Atlantiks überqueren. Plötzlich setzten 2 Triebwerke an einem Flügel aus. Ich hatte schon viele Flüge hinter mir und so merkte ich sofort, dass etwas mit den Triebwerken nicht stimmte. Ich erinnere mich noch, wie ich dachte, wenn ich dort unten im Meer wassern müsste, ziehe ich mir besser den Mantel an. Während ich das tat, sagte ich der Stewardess, mit den Triebwerken stimmt was nicht, mit den Motoren. Sie antwortete etwas schnippig, ihr Leute meint immer, mit den Motoren stimme was nicht. So zuckte ich die Schulter, zog meinen Mantel an. Kaum hatte ich mich wieder gesetzt, gingen die Lichter an und ein sehr aufgeregter Co-Pilot kam aus der Pilotenkanzel. Wir haben Schwierigkeiten, sagte er, ziehen Sie sich schnell Ihre Schwimmwesten an. Und so ging es abwärts. Wir fielen und fielen, bis wir mitten in der Nacht und ohne Mondlicht tatsächlich unter uns in der Dunkelheit schon die hohen Wellen erkennen konnten. Und während wir sanken, betete ich. Und interessanterweise war eine Funkbotschaft ausgesandt worden, ein Hilferuf, der aufgefangen und sofort über alle Sender der Vereinigten Staaten ausgestrahlt wurde. In der Mitte des Atlantiks stürzt eine Maschine ab. Meine Frau hörte sofort davon, kniete zusammen mit unseren 3 kleinen Mädchen nieder und begann zu beten. Sie beteten in St. Louis, Missouri, und ich betete im Flugzeug. Und immer noch sanken wir. Dann, als wir schon die Wellen unter uns erkennen konnten und sich jeder auf den Aufprall vorbereitete, erwachten plötzlich die beiden Motoren zum Leben und wir setzten unsere Reise fort. Nach der Landung ging ich zum Piloten und fragte ihn, was geschehen sei. Nun, meinte er, das ist seltsam, wir können es nicht erklären. Es kommt ganz selten vor, dass 2 Motoren am selben Flügel aussetzen. Wenn das aber geschieht, dann lässt sich garantieren, dass sie sich nicht mehr starten lassen. Wir verstehen das nicht. Ich sah ihn an und sagte, ich kann es erklären. Er blickte überrascht auf. Wie? Und ich sagte, mein Vater im Himmel hat sie gestartet, weil ich gebetet habe. Der Mann sah mich fassungslos an und wandte sich ab. Ich bin überzeugt, dass dieser Mann auf dem Stuhl des Materialisten saß. Und jetzt wissen Sie auch, woher ich das Bild hatte, vorhin von diesen beiden Stühlen im Universum. Auf welchem Stuhl sitzen Sie? Auf welchem Stuhl sitzt du? Auf dem Stuhl des Christen, der zwar weiß, es gibt das alles, aber der doch nicht täglich, Tag für Tag damit rechnet und darin lebt. Der eine Form dieser ganzen Gottgläubigkeit hat, aber die wirkliche Kraft, die daraus kommt, im Ernst nicht glauben könnte, nicht sich anvertrauen könnte. Das ist der springende Punkt. Es gibt einen Unterschied. Wir sitzen entweder auf dem einen Stuhl oder auf dem anderen Stuhl. Kann der Gott, der das Universum geschaffen hat, das so kompliziert ist, Motoren starten oder nicht? Ist es möglich oder nicht? Der konsequente Materialist würde sagen, nein. Der bibelgläubige Christ sagt, zumindest in der Theorie, ja. Und nun wollen wir am Schluss dieses Gottesdienstes, aber am Anfang unseres 21. Jahrhunderts, unser kleines Universum verlassen. Wir wollen die Vorhänge aufreißen und aus diesem Raum herausgehen, den wir vorhin beschrieben haben, die Türen öffnen, die Wände, die Decke und den Fußboden wegschieben und das Universum wieder in seiner vollen Größe wahrnehmen, wie es von Gott geschaffen ist, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wir wollen Gott bitten, dass nicht uns Christen das passiert, was so vielen Menschen passiert, dass sie sich durch die allzu große Verliebtheit in die sichtbare Welt, die Gott uns ja gönnt, alle Schönheiten hat er gemacht, damit wir uns an ihr freuen, aber nicht davon abhalten lassen, die unsichtbare Welt, um uns zu wissen, nahe, vor der wir Verantwortung haben, wie wir leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.